Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. 80 Jahre Kriegsende, das wird nicht überall als Tag der Befreiung gesehen. Jedes europäische Land, das von Hitler mit blutigem Terror überzogen wurde, hat tiefe Traumata durchlitten. Irina Scherbakowa, russische Geschichtsforscherin und Gründerin von Memorial, die heute in Berlin lebt, erzählte im Deutschlandfunk aus ihrer eigenen Familiengeschichte.
Mein Vater war ein Kriegsinvalide. Er hatte völlig verstümmelte Hände mit 19 Jahren. Das war ein absoluter Glück, dass er überhaupt am Leben geblieben ist. Er ist Jahrgang 24. Aus einem Studiengang sind von 300 Menschen 10 am Leben geblieben, also Männer. Und der Tag wurde begangen, aber das war der Tag des Trauerns. Ein Tag, an dem man an die Gefallenen getrauert hat. Und das begleitete also mich und auch meine Familie bis zu seinem Tode.
Irina Scherbakowa. Berlins Kultur trägt viel zum Gedenktag bei, dazu gleich mehr. Außerdem Burhan Kurbanis neuer Film, eine Aktualisierung von Shakespeares Richard III., kommt ins Kino. Und wir erhalten Einblick in die Arbeit von KünstlerInnen, die in Gaza ums Überleben kämpfen, palästinensische Karikaturisten im Krieg. Welche Bedeutung hat dieser 8. Mai, der Tag der Befreiung, für die heutige Generation? Wird die Erinnerung an 1945 und dieses gegebene Versprechen des Nie wieder tatsächlich für ein ziviles, zukünftiges Miteinander in Europa sorgen? Solche Fragen stellen Kulturinstitutionen in Berlin anlässlich dieses Tages. Es gibt viel Kunst, es gibt Aktionen auf dem Tempelhofer Feld, im Museum in Karlshorst. Berlin beginnt den Tag begeht den Tag multiperspektivisch, persönlich, wissenschaftlich, künstlerisch, auch kontrovers. Claudia van Laak hat die Highlights besucht.
Das Befreiungsoratorium des Komponisten Max Sinan. Ein Werk aus 10 Sätzen, das ganz unterschiedliche Geschichten rund um den 8. Mai erzählt. Wie haben die französische Widerstandskämpferin Clara Malraux oder die jüdische Kinderbuchautorin Batsheva Dagan die Befreiung erlebt? Max Sinan beschreibt in einem Gespräch mit dem RBB, was die Schicksale verbindet.
Also es sind 10 fast zufällige Geschichten, die aber sehr genau immer diesen Kipppunkt beschreiben von jetzt ist noch Krieg und jetzt ist die Befreiung und eben auch ein bisschen uns insofern erschüttern müssen, weil diese Befreiung immer sehr ambivalent ist. Es gibt keinen einzigen Fall, wo das sozusagen eine strahlende, glückliche Befreiung ist, sondern es gibt immer das danach, das sozusagen bestimmt ist von dem davor.
Als die Kolonne vorbeizog, hatte ich plötzlich die Kraft, mich aufzurappeln und ging in den Wald und fand Gleichgesinnte, andere Gefangene, die entkommen waren. Und am Morgen gingen wir zum Waldrand und wir sehen auf der Anhöhe ein anderes Lager. Das Tor ist offen, keine Wache auf dem Wachturm und Gefangene gehen ein und aus. So konnten wir plötzlich nicht nur gehen, wir konnten rennen.
Ein Auszug aus den Memoiren von Edgar Kraser. Er sang im Ghetto Theresienstadt vor SS-Angehörigen. Das Requiem von Giuseppe Verdi wurde später nach Auschwitz deportiert. Anfang 1945 auf einen Todesmarsch geschickt, gelang ihm von dort die Flucht. Am 2. Mai wurde das Befreiungsoratorium von Max Sinan mit Ensembles und Chören aus Berlin, Marseille, Belgrad, Krakau und Montepulciano in der Hauptstadt voraufgeführt. Heute Abend dann die offizielle Uraufführung beim Friedensfest in Augsburg. Ein wuchtiges, teils sperriges Werk. Doch das Kulturprogramm in Berlin bietet auch leichter Zugängliches. Zum Beispiel die Ausstellung Wir Kriegskinder im Kommunalen Museum des Bezirks Mitte. 3 begehbare Container stehen dort auf dem Hof. In jedem wird die Geschichte eines Kriegskinds erzählt. Aus Frankreich, der Sowjetunion, aus Deutschland. Michael Mohr vom Mitte-Museum.
Es ist eine Ausstellung ohne geschriebenes Wort. Es gibt keine Schrifttafeln. Also die Vermittlung funktioniert über die erzählte Geschichte. Es ist ein Wir nennen das ein begehbares Hörspiel.
Wer den ersten Container betritt, steht im Mädchenzimmer von Sandrine aus dem französischen Le Chambon-Marzé, ein Dorf, das Jüdinnen und Juden versteckte.
Katja, ein Geheimnis für euch behalten? Sie kommen aus Frankreich, aber auch Deutschland, Osteuropa, Österreich. Pünktlich 1 Uhr kommt jeden Tag der Zug aus Lyon. Mit ihm kommen auch die Flüchtlinge, wie ganz normale Reisende.
Die Besucherinnen und Besucher werden aufgefordert, einen Blick in den Schrank von Sandrine zu werfen. Dort befindet sich ein Versteck. Oder in den Weidenkorb. Dort liegen die gefälschten Pässe für die neu angekommenen jüdischen Flüchtlinge. Michael Mohr über die interaktive Ausstellung.
Das ist eine Herangehensweise, die sehr neugierig macht. Und Kinder sind neugierig. Die öffnen gerne Schubladen und können sich die Inhalte über diesen Zugang aus meiner Sicht sehr, sehr gut erschließen.
Ein überzeugender Ansatz, der allerdings daran krankt, dass die Ausstellungsmacher glaubten, aktuelle Bezüge herstellen zu müssen. Fotos aus dem Flüchtlingslager Lesbos zum Beispiel oder eine Karte mit heutigen Fluchtrouten. Das bricht nicht nur mit der Ästhetik der 1940er Jahre, es sendet leider auch die Botschaft, wir trauen den Besuchern nicht zu, selbst den Bogen in die Gegenwart zu schlagen.
Claudia van Laak berichtete von den kulturellen Höhepunkten in Berlin anlässlich von 80 Jahre Kriegsende. Die Engel von Paul Klee gehören zu den beliebtesten Werken des Künstlers. Sie wirken verletzlich und sehr nahbar. Klees berühmtes Bild Angelus Novus von 1920 ist darüber hinaus geschichtsphilosophisch hoch aufgeladen. Es gehörte Walter Benjamin, der es in einem seiner letzten Texte beschrieben hatte, bevor er sich in den Pyrenäen auf der Flucht vor den Nazis das Leben nahm. Der Text über den Engel der Geschichte ist ebenso ikonisch geworden wie das Bild. Jetzt konnte das filigrane und extrem selten ausgestellte Aquarell des Angelus Novus aus dem Israel-Museum in Jerusalem ins Berliner Bode-Museum reisen. Anlässlich von 80 Jahren Kriegsende sind dort auch noch andere versehrte Engel aus der eigenen Sammlung zu sehen. Ganz nebenbei wird gezeigt, wie die Kunst mit ihren vielstimmigen historischen Bezügen über das in Worte gefasste Gedenken hinausreicht. Carsten Probst berichtet.
Eine mit fein geschwungenen Linien gezeichnete Gestalt scheint über einer hellen, ovalen Fläche zu schweben, die man entfernt für eine Gloriole halten könnte. Die Ränder des Papiers aber wirken eher braun und fleckig. Die Figur selbst, die Paul Klee als Angelus Novus, als neuer Engel bezeichnete, hat einen im Verhältnis zu ihrem Körper übergroßen Kopf. Die gekräuselten Haare scheinen vom Wind zerzaust zu sein. Entstanden um 1920, gehörte Angelus Novus zu den frühesten der insgesamt über 50 Engelsmotive von Paul Klee, die sich für ihn noch, wie er einmal schrieb, im Vorzimmer der Engelschaft befanden, also noch junge, kindliche Geschöpfe sein sollten. Und so strahlt das Gesicht des Angelus Novus auch vor allem jugendliche Unbekümmertheit aus. Mit emporgestreckten, nicht besonders großen Flügeln scheint er eher zu flattern als zu fliegen. Sein Blick wirkt etwas scheu und weist am Betrachter vorbei. Walter Benjamins eher dystopisch anmutende Deutung dieses Bildes lässt sich an diesem selbst jedenfalls kaum nachvollziehen, aber es handelt sich ja auch nicht um eine 1:1 Deutung von Klees Zeichnung, sondern um ein sogenanntes dialektisches Bild, so bezeichnete Benjamin in seiner Philosophie Denkbilder, in denen eine plötzliche Erkenntnis aufblitzt und in denen Kunst und historische Erkenntnis zusammenfließen. So scheint Benjamins kurzer Aphorismus über Klees Bild in dieser Ausstellung vor allem eingerahmt von Trümmern und Ruinen. Am Eingang zur Ausstellung ist eine Luftaufnahme des kriegszerstörten Dresden von Richard Peters Senior aus dem Jahr 1945 zu sehen. Später trifft man auf kriegsversehrte oder zerstörte Werke aus den eigenen Sammlungen des Bode-Museums. Aber Kurator Neville Rowley will Benjamin und Klee hier auch gar nicht historisch vereinnahmen.
Es ist eine Kristallisierung von verschiedenen Aspekten. Eine Hommage an Benjamin, an die Figur von Benjamin und an Persönlichkeit und seine Arbeit. Eine Erinnerung von seiner These über die Geschichte, 80 Jahre nach Kriegsende. Und auch eine Erinnerung an die Sammlungen der Berliner Museen generell, aber besonders das Bode-Museum. Das Wichtige ist, wir zeigen nicht die Interpretation der Engel oder von diesem Text. Man zeigt Benjamin und man sagt, wie aktuell sein Denken ist, wie irgendwie verbunden das ist mit der Stadt Berlin, mit der Berliner Sammlung.
Die Aktualität Benjamins ergibt sich in dieser kleinen Gedenkausstellung zum 80. Jahrestag der deutschen Kapitulation daraus, dass sein Text über Klee auch von der verfehlten Hoffnung auf den Fortschritt als Erlösung handelt. Die Geschichte des Bode-Museums zeigt selbst, dass es keine Erlösung, sondern nur Verluste gab. Gegründet wurde es als Kaiser-Friedrich-Museum und beherbergte die Kunstsammlung der preußischen Könige, deren wichtigste Werke während des Krieges in einen Bunker ausgelagert wurden. Dort aber fielen Hunderte von ihnen zwei Bränden zum Opfer. Ein versehrter Verkündigungsengel aus dem 15. Jahrhundert, dem die Arme fehlen und der jüngst aufwendig restauriert wurde, ist als Erinnerungszeichen schon vor dem Ausstellungssaal aufgestellt. In der Ausstellung selbst ist ein wunderschöner kniender Engel von Giambattista Brenio aus dem 16. Jahrhundert zu sehen. Auch ihm fehlen die Arme, das Gesicht wirkt verwundet und an der Wand gegenüber hängt eine großformatige Reproduktion des heiligen Matthäus mit dem Engel von Caravaggio, einem der größten Kriegsverluste des Museums. Die versehrten Skulpturen waren über Jahrzehnte nicht öffentlich zu sehen, berichtet Direktorin Antje Scherner.
Die Zerstörung als Verletzung, als negativ, als Trigger auch für Kriegserfahrung, das ist direkt nach Kriegsende natürlich sehr stark. Und deswegen ist auch die Entscheidung auch richtig gewesen, diese Dinge nicht in die Ausstellung zu nehmen. Heute können wir das sozusagen mit ganz anderen Sehkontexten zusammenbringen, wie eben antike Bildwerke, denen auch die Arme fehlen, den Senenike von Samothrake oder wie auch immer.
In einem mittlerweile buchstäblich geflügelten Wort beschwört Walter Benjamin den Verlust der Aura durch die technische Reproduzierbarkeit von Kunstwerken. Die hier ausgestellten, verlorenen oder halb zerstörten Werke erzeugen gleichwohl ihre ganz eigene, erinnerungsträchtige Aura.
Carsten Probst berichtete. Der Berliner Filmregisseur Burhan Kurbani hat mit der Neuverfilmung von Alfred Döblins Romanepos Berlin Alexanderplatz Aufsehen erregt, weil er aus dem Proletarier Franz Bieberkopf einen afrikanischen Flüchtling machte. Sein neuer Film »Kein Tier, so wild« ist ebenfalls ein Klassiker. Richard III., den charismatischen Bösewicht aus Shakespeares Königsdramen, hat er in die Welt arabischer Gangster-Clans in Berlin von heute versetzt. Damals, bei der Berlinale-Premiere, sagte Kurbani dem Deutschlandfunk Kultur:
Als jemand, der in Deutschland als Kind mit Migrationshintergrund aufgewachsen ist, da fühlt man schon eine Verbindung. Also ich kann mich irgendwie mit ihm relaten. Und sowohl im Guten wie im Schlechten. Also ich verstehe auch seine Wut und ich verstehe auch, dass man verletzt ist. Und das war natürlich auch einer der Gründe, warum jetzt Rashida, nicht Richard, die drittgeborene Tochter, eben auch sagt, ich will als Frau, will ich mehr, ich will nicht nur hinterm Vorhang existieren, sondern ich will auf der Bühne den Spotlight und ich will die Königin sein. Und das fand ich total spannend.
Rashida York statt Richard. Frage an unseren Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Was bewirkt denn diese Veränderung? Ist es mehr als ein aktueller Gender-Switch, wie er ja auf dem Theater zum Beispiel heute ständig vorkommt?
Ja, ich glaube, es hat mehrere bemerkenswerte Aspekte. Natürlich geht es erstmal unübersehbar um ein ganz schlichtes Empowerment. Darum zu zeigen, Frauen ist nichts verboten, sie dürfen, können alles und sie nehmen sich, was sie wollen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, hier zu sehen, dass dieser Richard III. Ja ein charismatischer Bösewicht ist. Und deswegen ist auch Rashida York keineswegs jemand, die zu den besseren Menschen gehört, sondern die Amoral kann und will der Regisseur nicht verändern. Sie ist eine blutrünstige Gewalttäterin, das kann man gar nicht anders sagen. Sie steht auf einer Ebene mit ihren Vätern und Brüdern, man kann das dann alles ableiten aus der Herkunft. Aber am Ende ist sie eine, die die Macht will, die weiß, wie es funktioniert, dass sie sich das nimmt und die das schafft. Und das hat natürlich dann den Aspekt, dass wir hier in, Sie haben es gesagt, arabischen Clanwelten sind, wo ja Frauen normalerweise ganz andere Rollen zugewiesen sind.
Wie hat Kurbani diese brutale Geschichte denn filmisch und formal aufgezogen?
Sehr variationsreich und originell. Es gibt tatsächlich Musical-Elemente. Es ist, wie gesagt, spielt heute, aber immer wieder sind die Räume vergleichsweise abstrakt. Also er geht dann manchmal in so brutalistische Betonorte, er geht in ein Parkhaus. Vieles passiert auch im Auto und man kann nicht ganz genau sagen, es wird schon klar gemacht, es spielt in Berlin von heute. Man kann vermuten Neukölln wegen einiger Bauten, die man erkennt. Aber es hat nicht viel mit dem Deutschland heute zu tun. Es geht nicht darum, dass er Deutschland kommentieren möchte oder die Migrationswelt und unsere Debatten darüber kommentieren möchte, sondern es geht um das Grundsätzliche. Es geht um Macht, es geht auch um Sex, um Erotik. Denn dieser Richard III., auch bei Shakespeare schon, ist ja ein Verführer.
Es gibt ja große Shakespeare-Verfilmungen mit Laurence Olivier, von und mit Kenneth Branagh, eine sehr moderne von Baz Luhrmann, Romeo und Julia. Wo reiht sich Kobani denn da ein?
Würde sagen, Baz Luhrmann ist schon ein guter Hinweis. Wie gesagt, er hat auch, wie Luhrmann das ja immer macht, Musical-Elemente. Das ist ein Film, der Spaß macht, der sicherlich auch ein junges Publikum anspricht. Gleichzeitig nimmt er sein Thema schon ernst, das muss man sagen. Also die Tatsache, dass Kobani Shakespeare verfilmt, das ist jetzt nicht zufällig, sondern er zeigt, was wir ja auch vom Theater her kennen und von solchen Verfilmungen wie zum Beispiel der mit Ian McKellen, auch schon 30 Jahre her, ist, dass Shakespeare wirklich aktuell ist und dass Shakespeare uns heute etwas zu sagen hat. Die Sprache, das ist auch interessant, die Sprache ist teilweise die klassische Shakespeare-Sprache, einfach in einer sehr klassischen Übersetzung. Dann ist es aber auch manchmal aktualisiert. Es gibt Straßenjargon, Worte und insgesamt funktioniert das schon ganz gut. Und es ist natürlich auch ein sperriger Film, wenn wir den jetzt versuchen, in der deutschen Filmlandschaft zu verankern, nicht in der internationalen, dann sehen wir, das ist ja ein Film, der sich überhaupt nicht dem fügt, was wir in vielen anderen deutschen Filmen kennen. Es ist nicht brav, es ist kein Happy End, es ist nicht politisch korrekt. Also, es steht Shakespeare und einem 400 Jahre alten Bürgerkriegszeiten der Rosenkriege viel näher als dem, was die deutsche Filmförderung wahrscheinlich auch morgen beim Deutschen Filmpreis wieder prämieren wird.
Rüdiger Suchsland über Kein Tier so wild von Burhan Kobani ab heute im Kino. Drei Luftangriffe der israelischen Streitkräfte in Gaza innerhalb eines Tages mit zig Verletzten. Die tödlichen Einschläge fanden in unmittelbarer Nähe einer Klinik der Organisation Ärzte ohne Grenzen statt. Die israelischen Streitkräfte haben ihre Angriffe in Gaza ja ausgeweitet, während internationale Hilfe seit dem 2. März nicht mehr dorthin gelangt. Die Lage ist katastrophal. Zu den Binnenflüchtlingen in Gaza gehören auch palästinensische Künstler. Martin Gerner hat über die Szene der Comiczeichner und Karikaturistinnen in Gaza und im Westjordanland recherchiert.
Welcome to Hell. Willkommen in der Hölle. Steht auf einer Karikatur im Instagram-Konto von Mohammed Sabane. Zu sehen ist eine feindliche Rakete kurz vor dem Einschlag, die auf reglose Köpfe zurast. Die Gesichter sind sprachlos, ohne Münder, die Körper wie Knochenteile einer zertrümmerten Wirbelsäule. Sabana ist 47, Cartoonzeichner im Westjordanland. Er lehrt an der Arabisch-Amerikanischen Universität. Zum kulturellen Wert palästinensischer Karikaturen meint er: Die Kunst der Karikatur ist in Palästina in moralischer Hinsicht sehr geschätzt und als Online-Medium angesichts des Niedergangs gedruckter Zeitungen und Erzeugnisse. Derzeit gibt es aber keine Schulen oder Universitäten, die Illustration, Comics und andere Künste lehren und aus denen Comiczeichner hervorgehen könnten. Sabana hat 44.000 Follower auf Instagram. Seine Karikaturen erscheinen in palästinensischen Print- und Online-Medien. Er vertritt das internationale Cartoonists Rights Network in Nahost. Den Stoff für heutige Zeichner liefere die Gegenseite. Israel sorgt selbst dafür, dass es palästinensische Comic-Kunst gibt, durch Zensur, Schikanen und die Überwachung von Comiczeichnern selbst. Karikaturen können im politisch aufgeladenen Kontext leicht zur Gefahr werden. Sabana geriet mehrfach in den Fokus beider Seiten, schon vor dem aktuellen Krieg. Ich wurde inhaftiert, meine Arbeiten beschlagnahmt, von Israel wie von der palästinensischen Autonomiebehörde. Gruppen wie die Hamas oder andere hatten mich auf eine schwarze Liste gesetzt. In Gaza lebt inmitten des Kriegschaos die junge Karikaturistin Safar Odar. Ihre künstlerische Handschrift erscheint humanistisch motiviert, ohne stetes Feindbild.
Hallo, ich bin Safar Oda. Nach der Vertreibung meiner Familie aus Rafah bin ich jetzt in Al-Mawasi, einem Vorort von Khan Yunis im südlichen Gazastreifen. Ich lebe hier in einem Zelt.
Safar Oda trägt auf dem Video, das sie mir schickt, ein buntes Kopftuch. Sie sitzt auf einer Matratze, zeigt auf Plastikplanen über dem Kopf, die kaum Schutz vor Sonne, Wind und nächtlicher Kälte böten. Am Himmel Überwachungsdrohnen. Safar Oda, Mitte 20, ist studierte Autodidaktin. Vor dem Krieg besaß sie ein Tablet zum Zeichnen.
Ohne mein Tablet zeichne ich nur noch auf Papier. Ein Fehler kostet mich ein ganzes, kostbares Blatt Papier. Früher konnte ich Zeichenfehler digital ausradieren, jetzt nicht. Das zermürbt mich.
Ihr Karikaturenbuch, das jetzt auf der Kunsthandelsseite Etsy erhältlich ist, zeigt ein Selbstporträt. Ein Mädchen im Schlaf, Koffer in der Hand, Rucksack auf dem Rücken. Selbst im Schlaf bereit zur Flucht. Oder ein Engel, heruntergestiegen zur Erde, der mit Nadel und Faden den Körper eines Opfers wieder zusammenflickt. Utopisch, aber menschlich zugleich.
Wir leben in einer schrecklichen Zeit. Dennoch zeichne ich weiter. Zeichnen bedeutet für mich Leben. Zeichnen heißt, dass ich noch am Leben bin. Es gibt mir Hoffnung inmitten all der endlosen Kämpfe.
Auch im Westjordanland spitzt sich die Lage zu. Nada Hodali, die die Cartoons von Safar Oda übersetzt, wenn diese Zeichnungen mit wenigen Zeilen versieht.
Wir sind umgeben von Checkpoints, 900 Checkpoints zurzeit. Sie trennen jeden Ort vom Nachbarort. Wir können uns kaum noch frei bewegen. Wir versuchen weiterzuarbeiten, ein Leben zu führen. Das wird immer schwieriger.
Martin Gerner über Karikaturistinnen und Comiczeichner im Krieg in Gaza. Das Auswärtige Amt hat zum 80. Jahrestag des Kriegsendes einen Film auf YouTube veröffentlicht. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Und zwar stammt dieser Minifilm mit dem Titel Die Schlüssel zur Freiheit vom Filmemacher Wim Wenders. Der Zweite Weltkrieg endete bekanntlich vor 80 Jahren mit der deutschen Kapitulation. Wenig bekannt ist dagegen die Geschichte, wo und wie das Ganze genau passiert ist. Und diese Geschichte erzählt Wenders in seinem Film.
Es gibt Orte, an denen Geschichte geschrieben wurde, die aber trotzdem kaum jemand kennt. Einer dieser Orte liegt im Herzen Europas, in Reims. Es ist natürlich nicht die berühmte gotische Kathedrale, sondern ein verborgener Ort, der vor 80 Jahren für eine Nacht das Zentrum der Welt war. Eine Schule, ja, eine ganz normale Schule.
In diesem Gymnasium war damals die geheime Einsatzzentrale der Alliierten, drumherum der Schulbetrieb. Und dorthin kam, eine Woche nach dem Tod von Adolf Hitler, auch der deutsche General Alfred Jodl. Eigentlich wollte er eine deutsche Kapitulation nur an der Westfront verhandeln, doch er wurde dazu bewegt, die vollständige bedingungslose Kapitulation zu unterschreiben im Kartenraum der Schule. Zwei Monate später soll ein US-General dem Bürgermeister von Reims die Schlüssel zum Kartenraum des Gymnasiums übergeben haben, mit den Worten: Dies sind die Schlüssel zur Freiheit der Welt. 50.000 Euro, so hoch ist das Preisgeld für den wichtigsten deutschen Literaturpreis, den Büchnerpreis. Aber auch wer den deutlich weniger bekannten Josef Breitbach-Preis gewinnt, bekommt 50.000 Euro. Und in diesem Jahr darf sich der Schriftsteller Frank Witzel über die Auszeichnung freuen. Das hat die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz heute bekannt gegeben. Ein Großplakat der Wiener Festwochen, aufgestellt in der Nähe eines sowjetischen Kriegerdenkmals, ist gestern abgerissen und verbrannt worden. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Anzeige erstattet. Zu sehen waren auf dem Plakat zwei nackte junge Männer, die eng umschlungen auf dem Bett liegen. Die Wiener Festwochen reagierten betroffen. Sie zitieren mit dem Plakat das berühmte Foto des sogenannten Bed-In, eine Aktion, mit der John Lennon und Yoko Ono gegen den Vietnamkrieg protestierten. Haben. Damals ließen sich die beiden im Bett ablichten, allerdings nicht nackt, sondern im Pyjama. Die Festwochen wollten ihr Plakat noch heute wieder aufstellen und haben eingeladen zur Diskussion und einer Mahnwache samt Übernachtung. und der langjährige Präsident des Internationalen Filmfestivals von Karlsbad, Jerzy Bartoszka, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Er stand seit mehr als 30 Jahren an der Spitze des Festivals und es gelang ihm, zahlreiche Hollywood-Stars in den westböhmischen Kurort Karlsbad zu locken, der auf Tschechisch Karlovy Vary heißt. Außerdem hat Bartoszka das Filmfestival mehrmals durch Krisen manövriert oder sogar vor dem Aus gerettet.
Danke, Doris. Und das war Kultur heute. Ich darf Sie hinweisen auf die Informationen am Abend nach den Nachrichten. Die Live-Kamera am Petersplatz in Rom zeigt derzeit nichts. Wenn dort demnächst Rauch aufsteigt, gibt es alles Wichtige dazu in den Informationen am Abend, auch zum Gedenken in Berlin und Europa zu 80 Jahre Kriegsende. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Guten Abend.